Wir haben ja die Bibelarbeiten zum Römerbrief und heute Abend die erste Bibelarbeit über Römer 4, ein Beispiel, wie man selig wird.
Wir haben schon angefangen im Herbst mit dem Römerbrief. Und wir sind von Kapitel 1 bis 3 gekommen in den Herbstfreizeiten. Und haben jetzt in diesen Winterfreizeiten die Fortsetzung von Kapitel 4 an. Römer Kapitel 4. Wir haben also heute eine Fortsetzung. Schon in der vergangenen Januarfreizeit haben wir das Kapitel 4 bis Kapitel 8 betrachtet und wir wollen es jetzt nachholen, auch in dieser Freizeit. Römer Kapitel 4. Bei dem Gespräch des Paulus, da dreht sich's ja um Seligwerden. Er sagt im ersten Kapitel des Römerbriefs von der Gotteskraft, die Menschen selig macht, eine unerhörte Botschaft, der dem Tode die Macht genommen hat und Leben und unvergänglich Wesen ans Licht gebracht hat, ist das nicht eine ungeheure Botschaft? Unsere jungen Leute würden sagen, tolle Botschaft. Dem Tode die Macht genommen, Leben und unvergänglich Wesen ans Licht gebracht. Eine wunderbare Botschaft. Das ist Kapitel 1. Dann steht in Kapitel 1 noch von Menschen, die Gott nicht brauchen kann. Gottlose, Abgefallene, die Gott nicht brauchen kann. Dann das zweite Kapitel, auch der Fromme kann Gott nicht gefallen. Solche Themen hat also der Römerbrief. Und jetzt in Römer 4, da sagt der Paulus Beispiel, wie man selig wird. Vielleicht sind einige drunter, die schon in der Januarfreizeit diese Stunde gehört haben, und die gerne bereit sind, die Stunde noch einmal zu hören, weil die Römerbrieftexte schwer sind. Da liegt die Wahrheit nicht so an der Oberfläche. Und da ist es gut, auch wenn man so einen Text das zweite Mal hört. Lasst euch also nicht verdrießen, ihr, die ihr schon einmal diese Stunde gehört habt. Römer Kapitel 4. Ich lese das ganze Kapitel. Was sagen wir denn von unserem Vater Abraham, dass er gefunden habe nach dem Fleisch? Das sagen wir, ist Abraham durch die Werke gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott. Was sagt denn die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnaden zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Nach welcher Weise auch David sagt, dass die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet, die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Da er spricht, selig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeiten vergeben sind und welchen ihre Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, welchem Gott die Sünde nicht zurechnet. Und diese Seligkeit geht sie über die Beschnittenen oder auch über die Unbeschnittenen. Wir müssen ja sagen, dass Abraham sei sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie ist er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf dass er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, dass ihnen solches auch zugerechnet werde zur Gerechtigkeit, und würde auch ein Vater der Beschneidung derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Denn die Verheißung, dass er sollte sein, der Welterbe, ist nicht geschehen, Abraham oder seinem Samen durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wo die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube nichts und die Verheißung ist abgetan. Sinde mal, das Gesetz nur Zorn anrichtet, denn wo das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Derhalben muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf das sie sei aus Gnaden und die Verheißung festbleibe allem Samen, nicht dem allein, der unter dem Gesetz ist, sondern auch dem, der des Glaubens Abrahams ist, welcher ist unser aller Vater, wie geschrieben steht. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war, auf dass er würde ein Vater vieler Völker. Wie denn zu ihm gesagt ist, also soll dein Same sein. Und er ward nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, dass was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist sie ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das ist aber nicht geschrieben allein um seinetwillen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unseretwillen, welchen es soll zugerechnet werden, so wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt. Liebe Freunde, das Gespräch des Paulus dreht sich hier immer noch um die Frage, wie man in den Himmel kommt. Ob überhaupt, wenn ja, unter welchen Umständen. Dieses Kapitel liest sich nicht leicht. So müssen wir wissen, es geht hier um das letzte Große, um die Frage, wie kommt man in den Himmel? Wenn Paulus gesagt hat, die Christusbotschaft ist eine Gotteskraft, zu retten alle Gläubigen. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung Jesu Christi. Wenn er dann feststellt, Darum halten wir dafür, dass der Mensch ohne Zutun der Werke gerecht wird. Dann will er damit einfach bestätigen, der Weg zum Himmel, auch wenn er schmal ist, ist freigelegt. Die Bahn ist frei, die Pforte ist offen. Wenn einer nur kommt mit seiner Armut, mit der Bitte, Herr, erbarme dich meiner. Ich möchte jetzt drei Abschnitte machen. Der erste Abschnitt: nicht Menschenleistung entscheidet auf dem Weg zur Seligkeit. Nicht Menschenleistung entscheidet auf dem Weg zur Seligkeit. Zweiter Abschnitt: wie sieht der Glaubensweg zur Seligkeit aus? Wie ist denn Glauben? Wie? Und der dritte Abschnitt: das alles geht uns an. So wie es im vierten Kapitel steht, in Vers 23, das ist aber nicht geschrieben allein um seinen Willen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unseren Willen, welchen es soll zugerechnet werden. So wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Also, das geht uns an. Jetzt, erster Abschnitt. Nicht Menschenleistung ist entscheidend. Bei Paulus ist Alarm. Die Juden kommen ihm mit Abraham. Sie lehrten, Gott habe Abraham erwählt, weil er das Gesetz erfüllt habe. Wenn Abraham aufgrund von Werken gerecht gesprochen wurde, hat er Grund zum Ruhm, Vers 2. Das sagen wir, ist Abraham durch die Werke gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott. Freunde, ist ein Unterschied, ob ich Ruhm habe vor Menschen oder ob ich Ruhm habe vor Gott. Das müssen wir auseinanderhalten. Wenn Abraham aufgrund von Werken gerecht gesprochen wurde, hat er Grund zum Ruhm, aber nicht vor Gott. Gewiss, Abraham ist ein hervorragender Mann. Gewiss, Abraham kann uns Vorbild sein. Er ragt um Haupteslänge über uns hinaus. Er gehört zu den Menschen, die Stoff bieten zu einem Lebensbild, zu einer Biografie oder zu einem Film. Er darf sich sehen lassen. Der Abraham mit seiner Friedensliebe, wir wissen das von seinem Neffen Lothar, den er mitgenommen hat bei seinem Auszug. Und dann gab es Streit zwischen Lot und Abraham. Und da sagt dann der Abraham zu seinem Lot: lass nicht Zank sein zwischen dir und mir. Gehst du zur Rechten, dann gehe ich zur Linken. Friedensliebe. Mit seinem Einstehen für die Gerechtigkeit vor Gott, mit seinem Edelmut, als er kämpfte für seinen Neffen Lot, mit seiner Opferbereitschaft, mit seinem bescheidenen, demütigen Auftreten, das ist Abraham, bescheiden. Als man ihn belohnen wollte für seinen Kampf und Sieg, da sagte er: ich nehme nichts, dass du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Er lehnte es ab, jedes Geschenk. Verzicht auf Lohn und Belohnung. Abraham wäre in der katholischen Kirche heilig und selig gesprochen worden. Er hätte müssen Fürsprecher werden in der katholischen Kirche. Aber Ruhm haben vor Menschen und Ruhm vor Gott ist zweierlei. Ist denn Abraham sein Gehorsam oder seine Friedensliebe oder seine Opferbereitschaft zur Gerechtigkeit gerechnet? Vor Gott hat auch ein Abraham nicht Ruhm. Vor Gott ist Abraham, bevor sich Gott zu ihm in den Staub herabbeugte, ein Gottloser gewesen, wie Ungezählte in Ur in Chaldea. Das lesen wir im Büchlein Josua, Kapitel 24, Vers 2. Josua, Kapitel 24, Vers 2, dort steht, sprach er zu dem ganzen Volk, so sagt der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stroms, Tara, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Abraham war also ein Heide. Er hat anderen Göttern gedient. Gott allein hat ihn da herausgeholt aus diesem Heidentum. Warum denn grad ihn? Warum? Kein Verdienst. Freunde, ich habe mich gefragt, warum hat er gerade mich herausgewählt? Weil ich es verdient habe. Weil ich so ein netter Kerl bin. Oder? Nein. Er hat mich herauserwählt. Das ist nicht mein Verdienst. Es ist pure Gnade. Pure Gnade. Ich weiß nicht, was er an mir liebt. Der stelle ich auch Fragen, warum hat der Herr gerade mich gerufen? Von meinen Schulkameraden. Meine Altersgenosse, warum gerade mich? Gnade ist's. Kein Verdienst. Gnade ist's und weiter nichts. Nein. Abraham hat Gott geglaubt. Das ist ihm allein zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber dem, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ich möchte es mit einem Gleichnis sagen. Ein Mann hatte einen Traum. Es war ein rechtschaffener Mann, untadelig in seinen eigenen Augen. In dem Traum, da sah er eine Waage gestellt, mit zwei großen Schalen. Und da wird er aufgefordert, in die eine Waagschale alles hineinzulegen, was er zu bieten hat. Seine Ehrbarkeit hinein, seine guten Werke hinein. seine nette Umgangsart hinein in die Waagschale. Sein Kirchgang muss hinein, seine Taufe muss hinein, die kirchliche Trauung muss hinein. Und die Waagschale rührt sich nicht. Die rührt sich nicht. Die zieht nicht. Wie er alles hineingetan hat, was er zu bieten hat, dass er Kinderkirchhelfer war, es musste auch hinein in diese Waagschale. Seine Abendmahlsgänge, alles hinein, die Waagschale zieht nicht. Zieht nicht. Da kam ein Engel und legte einen Tropfen Blut Jesu Christi in die andere Waagschale. Und die zog in die Tiefe. Ein Tropfen Heilensblut. Merken wir, auf was es ankommt? Nicht auf unsere Rechtschaffenheit, sondern auf den Glauben an das Blut des Heilands Jesu Christi. Da erwachte der Mann ganz erschrocken, und es war eine schmerzliche Erkenntnis. Ich habe dem Meister nichts Gutes zu zeigen. Oh nein. Nur was er tut, das zieht. Wir wollten gerne mit Leistungen, mit frommen Leistungen und Anstrengungen etwas beitragen zu unserer Seligkeit, zu unserer Erlösung, zu mehr Seligkeit. Da kam ein junger Mann zum Glauben an Christus. Und da sagte er zu seinem Freund, der schon länger im Glauben stand, du sage mal, was muss ich denn jetzt tun? Da sagt der andere, was du tun musst, da kommst du schon spät. Schon spät? Was? Es ist schon spät bei mir. Ja, sagt der Freund, Jesus hat alles schon für dich getan. Du kommst spät. Es ist merkwürdig, aber wahr. Da, wo es um den Weg zum Himmel geht, da ziehen wir Menschen gern den Weg der Anstrengung, der Selbstpeinigung, der Selbstbestrafung vor. Aus meinem Leben weiß ich und aus der Seelsorge, dass wir uns wehtun mit Selbstquälerei, dass wir uns hineinsteigern in Selbstbestrafung, dass wir sogar in schweren Fällen uns Selbstverstümmelung auferlegen, anstatt das freie, gewaltige, großartige Angebot anzunehmen, das uns aus Glauben gerecht macht. Wir Menschen würden lieber rückwärts auf den Himalaya steigen oder auf dem Bauch um die Erde kriechen, als dass wir den Schritt tun nach Golgatha. Freunde, warum denn? Warum fällt uns das so schwer? Annehmen. Christus hat alles für alle getan. Oder ist eins unter uns, für das Christus nicht alles getan hat? Gott, der du groß bist, gibst am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Menschen nur so kleine Hände haben. die großen Gaben des Heilands zu nehmen. Wir haben noch so kleine Hände. Ja, aber die Beschneidung, ist die nicht Vorbedingung zur Seligkeit? Da kommt sofort der zweite Einwand. Wenn die Werke der Sittlichkeit nicht in die Waage fallen beim Seligwerden, dann doch die frommen Leistungen, nicht wahr? Abraham hat sich beschneiden lassen auf Gottes Geheiß. Ist dann nicht doch das Beschnittensein Vorbedingung zur Seligkeit? So fragen die Juden. Und schleunigst reißt Paulus auch diese falsche Stütze weg. Wenn wir nämlich durch Beschneidung selig werden, dann kann nur der Jude selig werden. Oder müsste jeder, der Christus annimmt, beschnitten werden. Hier lauert die große Gefahr, der wir gern erliegen. Wir, die wir in die Kirche gehen, wir, die wir getauft sind, vielleicht sogar groß getauft sind, wir, die wir zum heiligen Abendmahl gehen, wer nicht bei uns ist, in unserer Kirche, in unserer Gemeinschaft, in unserer Sekte, der kann das Heil nicht erlangen. Paulus wehrte die Beschneidung nicht ab. Oh nein. Er sagt Beschneidung in Ehren. Gott hat den Abraham erwählt vor seiner Beschneidung. 29 Jahre vor der Beschneidung hat Gott seinen Bund mit Abraham gemacht. Die Beschneidung war nur eine Bestätigung. Darf ich es in unsere Verhältnisse hinein sagen? Taufe in Ehren. Abendmahl in Ehren. Predigt des Wortes in vollen Ehren. Sie dienen und sie helfen uns auf dem Weg des Glaubens zur Heilsgewissheit. Aber wo sie als Vorbedingung für die Seligkeit, als Verdienst zur Seligkeit gerechnet werden, zusammengezählt werden, da wird das Heil in Christo geschmälert. Die Beschneidung kommt hinterher als Siegel. Nachträgliche Bestätigung, Vers 11. Das Zeichen aber der Beschneidung empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Freunde, wir müssen anders ordnen in unserem Glaubensleben. Taufe, Abendmahl, Wort Gottes sind nicht Vorbedingungen, die erfüllt werden müssen, sondern nachträgliche Zeichen der Bestätigung zur Heilsgewissheit. Ich kann doch nicht vor Gott hintreten und sagen, also Gott, mich musst aufnehmen. Ich bin nämlich tauft und mein Name steht im Taufregister und ich bin Kirchenmitglied gewesen. Herr, du musst mich aufnehmen. Nein. Nein. Der Herr wird uns fragen, hast du meine Versöhnung angenommen? Im Glauben angenommen. Liebe Freunde, in meinen Gesprächen mit den Menschen über das Seligwerden bin ich immer wieder Menschen begegnet, die mir gesagt haben, ich kann doch so zu Jesus nicht kommen. ich muss doch noch vorher besser werden. So kann ich doch nicht kommen. Ich muss doch noch vorher das und das und das ablegen. Nein. Der Dichter singt, wie du bist, so darfst du kommen. Und wirst gnädig aufgenommen. Hast du in Buße und Glauben dich mir hingegeben, wird der Herr uns fragen. Abraham wurde gerecht durch den Glauben. Zweiter Abschnitt. Wie sieht denn der Glaube Abrahams aus? Da können wir eine Antwort bekommen, was Glauben ist. Vers 9. Ausgerechnet wurde Abraham der Glaube zur Gerechtigkeit. Nicht sein Verdienst, sondern sein Glaube. Vielleicht betrachten wir einmal den Glauben Abrahams geschwind. A. Abrahams Lebenslauf beginnt in der Schrift da, wo Gott ruft. Abraham, gehe. Gehe aus deinem Vaterland, von deiner Freundschaft, aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 1. Mose 12, Vers 1. Und Abraham geht. Abraham geht. Wisst ihr, was wir gesungen haben? Glauben heißt Vertrauen. Blind glaubend geht der Abraham. Wir können uns denken, dass der Abraham wohl überlebt hat, dass es einen Kampf gab mit seiner Vernunft. Die meldet Bedenken an bei dem Abraham. Er hat sich gefragt, kann ich denn das? Will ich denn das? Gehen. Aus meinem Vaterland. Ist denn da nicht das Risiko zu groß? Und wenn es dann nicht gut geht, wird er sich überlegt haben, vielleicht habe ich mich getäuscht. Was wird meine Frau sagen? Und was wird mein alter Vater sagen? Fragen ohne Ende. Aber Gott hat gesagt, in ein Land, das ich dir zeigen will. So ist der Glaube Abrahams. Glauben heißt Vertrauen. Und seine Familie, die haben sicher getan, was sie konnten, um ihn abzubringen. Du wirst doch nicht das Sichere verlassen, und das Unsichere suchen. Und an uns denkst gar nicht. Und Abrahams Glaube blieb. Diese Stadt muss ich haben. Und das ganze Dorf. Denkt euch, der Abraham will fort. Und er weiß nicht wohin. Eine Stadt, wo er nicht weiß, wie sie aussieht. Abraham, was ist bloß in die hineingefahren? Er glaubte dem Herrn, ohne zu sehen. Glauben heißt Vertrauen. Der Sieg über die Vernunft war errungen. Abraham zog aus. Hebräer 11, Vers 8. Freunde, was sind doch die Glaubensmenschen für Leute, die um des Glaubens willen verzichten auf Vorteile, Vergnügen, Reichtümer. Denn was sichtbar sichtbar ist, das ist vergänglich. Das ist der Glaube. Abrahams Glaubensweg war noch nicht am Ende. Da gab es verschiedene Stationen. Er war einsam nach innen und außen. Und deshalb stand er in der Gefahr der Menschenhängerei. Er war ja schutzlos, ein Fremdling, schutzlos nach außen. Wir fragen Abraham, Abraham, wer dich fand, konnte dich totschlagen. Ja, sagte Abraham. Hast du es nicht bereit? Ich wusste mich in Gottes Führung, sagte Abraham. Abraham, du bist ein Fremdling geblieben. Ja, sagt Abraham, ein Leben lang. Ja. Und im Innern war er in der Gefahr der Menschenhängerei. Zuerst sein alter Vater, den er mitnahm, der ihn dann in Haran aufgehalten hat. Dann der Lot, sein Neffe. Das war kein Segen für ihn. Und dann hing er sein Herz an seinen Ismael und im höchsten Grad an Isaak. Oh, die Gefahr der Menschenhängerei. Aber Abraham glaubte, ohne zu sehen, er vertraute seinem Gott. Glaube, vor dem jeder Schritt klar sichtbar ist. Das ist kein Glaube. Was ich sehe, brauche ich nicht glauben. Wie oft haben wir schon die Worte gesungen, lass ruhen zu deinen Füßen, dein schwaches Kind. Es will die Augen schließen und glauben blind. Und wenn's darauf ankam, blind zu glauben, dann haben wir versagt. Singen ist gut. Dann werden wir so besorgt. Und dann möchten wir lieber wissen, was Gott will. Und dann möchten wir sehen, wohin er mich führt. Dann werden wir glauben, blind. Das ist Abrahams Glaube, dass er weiß, der Weg Gottes kommt bestimmt ans Ziel. Die sich ihn zum Führer wählen, werden nie das Ziel verfehlen. Aber die Bewährung des Glaubens war der totale Glaubensgehorsam des Abraham. Gott hat das Wunder getan und hat aus einem schon erstorbenen Leib den verheißenen Sohn gegeben, Vers 20 in unserem Kapitel. Im Blick aber auf die Verheißung Gottes geriet er nicht in Zweifel durch Unglauben. Da war wieder der Anruf Gottes. Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, an den du dein Herz gehängt hast, und geh hin nach Moria und opfere ihn daselbst. Wir kennen diese Opferungsgeschichte Abrahams. Ein einziges Liebstes. Warum verlangt Gott das? Und da sehen wir die beiden schweigend, ohne Sarah zu verständigen, früh auf den Weg machen. Abraham und sein Isaak, ohne Wenn und Aber. Da lesen wir in dieser Geschichte mit einer militärischen Kürze, Abraham machte sich auf. ganz Opfer. Was denkt der David, der Abraham? Er denkt, Gott kann ihn auch von den Toten aufwecken und mir geben. Glauben heißt Vertrauen. Auch dem Herrn das Liebste auf den Altar legen. Da kommt noch die bange Frage des Kindes. Hier ist Feuer und Holz. Vater, wo ist denn das Schaf zum Brandopfer? Wie wird es ein Stich durchs Herz gegeben haben bei Abraham? Die starke Glaubensantwort. Mein Sohn, Gott wird sich ein Lamm zum Brandopfer ersehen. Abrahams Glaube ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Mächtig setzt die Schilderung ein. Vor ihm hat er geglaubt, vor dem Gott, der lebendig macht, der Tote lebendig macht. Er ruft das Nichtsehende wie Sehendes, nicht Werke, sondern dieser Glaube aufs Wort, Vertrauen zum Herrn. Dieser Glaubensgehorsam. Jetzt haben wir auf den Abraham geschaut. Jetzt wollen wir zum Schluss noch auf uns schauen. Das Dritte, das alles geht uns an. Abraham hat herrliche Verheißungen bekommen. Vater vieler Völker. Vers 18, in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Die Verheißung ist also fest für den ganzen Samen. Vers 16, Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und er hat im Leben eine Segensfülle. 1. Mose 13, Vers 2. 1. Mose 13, Vers 2. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Abraham hatte die Segensfülle. Inneren Segen. Gemeinschaft mit dem Herrn. Das Geschenk der Glaubensgewissheit. Gott kann aus einem erstorbenen Leib den Isaak schenken. Gott kann Isaak von den Toten auferwecken. Gott kann den Lazarus aus dem Grabe holen. Gott kann Daniel im Löwengraben bewahren. Gott kann dich von Gebundenheit freimachen. Gott kann durchbringen durch Todesnot. Unsere Segensfülle aber ist noch viel größer. Wer sein Leben Jesus anvertraut, der bekommt Vergebung, Gnade ohne Verdienst. Gerecht. Wilhelm Busch hat erzählt, im Dritten Reich, da musste er zur Gestapo kommen. Er musste öfters vorreden bei der geheimen Staatspolizei im Dritten Reich. Da wusste er nicht, ob er noch einmal heimkommt. Und da musste er warten in einem Raum mit vielen Regalen und Aktenschränken. Und da entdeckte er an den Akten, an den Ordnern dran, so Papierzungen herunterhängen mit Namen drauf. Und weil er warten musste, da fing er an zu lesen an diesen Papierzungen, die an den Ordnern heraushingen, mit den Namen. Meier Karl, Schulze Friedrich, Miller Josef. Und auf einmal las ich, so erzählte Busch, Wilhelm Busch, auf einer solchen Papierzunge. Ich hätte am gernsten diesen Ordner herausgeholt und vernichtet, aber es ging nicht. Dann sagt Wilhelm Busch, und seht, so ist es mir mit dem Kreuz gegangen. Das war alles so langweilig für mich, das Kreuz. Alles andere war mir wichtiger. Bis zu der Stunde, da ich meine Schuldakte entdeckte. Von meiner Schuld. Und ich kann sie nicht entfernen. Ich kann meine Schuld nicht ausradieren. Aber einer kann's. Jesus. Mit dem Dornenkranz, er hat meine Schuld bezahlt. Da am Kreuz geschieht deine und meine Rettung. Ach, ich spreche so laut. Ich weiß. Aber diese wunderbare Botschaft erregt mein Herz. Freunde, das hast du, wenn du Jesus hast. Das ist der Segen der Gnade. Ich habe einen Vater, größer als der Vater Abrahams. Ich habe eine Heimat in Abrahams Schoß. Freunde, unterstreiche den letzten Vers. Welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt. Um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt. Ich habe eine Gottesstadt, das himmlische Jerusalem, die Stadt der goldenen Gassen, wo der Herr sein wird, alles in allem. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Der Herr ist gut. Wir wollen beten. Herr, wir wollen nicht nur beten, sondern anbeten. Über dem, was du uns in Aussicht gestellt hast. Es ist uns zu wunderbar und zu groß. Du willst keinen Verdienst. Du willst ganz aus Gnaden selig werden. Und dann willst du uns Zeichen geben zur Gewissheit unseres Heils. Und für diese Zeichen wollen wir dir auch danken. Danken für unsere Taufe. Danken für unsere Konfirmation. Danken für alle die Verkündigungen, die Gottesdienste. Danken für die Feiern des heiligen Abendmahls, wo du uns aufgerichtet hast und Zeichen geschenkt hast, und den Stempel aufgedrückt, dass wir dein auf ewig sind. Herr, mach uns das recht groß. Deine Gnade, deine Erlösung. Amen.